NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Max von Pufendorf liest die vierte Folge des Romans Lazar von Nelio Biedermann. Die 13-jährige Ilona ist in einem nicht ganz wachen Zustand in den Wald gelaufen und dort ohnmächtig geworden. Was ist dort geschehen? Sie erinnert sich nur daran, ein Wesen gesehen zu haben. Dann kommt ein neuer Hauslehrer ins Waldschloss, den Ilona gerne verführen würde, aber er hat eher ein Auge auf Maria geworfen und schreibt Gedichte. Aber an wen? Was Mutter und Tochter in eine höchst ungute Konkurrenz bringt. Ilona erfindet ihrem Vater gegenüber einen Vergewaltigungsversuch. Ihr wird geglaubt, der junge Mann sofort entlassen und alsbald ermordet aufgefunden. Die ohnehin fragile, einsame Maria ist gebrochen.
Sie hatte von ihnen geträumt und tatsächlich waren die Störche zurückgekehrt, reckten ihre weißen Hälse aus den Klatschmohnfeldern, die das Städtchen umgaben, während sie am Fenster verharrte und den milchig-blauen Morgenhimmel, den blütengelben Horizont, die weichen Hügel in der Ferne, den schlichten Kirchturm und das satte Rot der Felder ansah, als wäre alles bereits eine Erinnerung, als wären Sehen und Erinnern dasselbe. Sie schloss das Fenster wieder und ging ins Bad, wo sie sich das Gesicht wusch und die Zähne putzte, dann auf die Toilette setzte und lange vergebens ausharrte, was sie mit dem unbefriedigenden Gefühl zurückließ, etwas nicht beendet zu haben. Aber aus den roten Feldern ragten die weißen Hälse der Störche, weshalb sie das Bad verließ, ohne sich die Arme zu zerschneiden, ins Zimmer ging, lange überlegte, was sie anziehen sollte, hin und her gerissen war zwischen dem grünen und dem blauen Kleid und schließlich im Nachthemd blieb. Denn nun, da sie begonnen hatte, Dinge nicht zu Ende zu führen, konnte sie gleich dabei bleiben. Sie setzte sich, wie sie war, an den Frisiertisch, schminkte sich die Lippen klatschmohnrot, steckte die Perlohrringe, die einst Schandors Mutter gehört hatten, in die Ohrlöcher, öffnete das geflochtene Haar, das wie dunkles Wasser über den weißen Stoff des Nachthemds ihre schmalen Schultern glitt, stand auf und holte die dunkelblaue Strickjacke aus dem Schrank, zog sie an, ging hinaus, ohne zurückzublicken oder die Tür zu schließen, die Treppen hinunter, hinab in den ersten Stock, wo die Kinder schliefen, noch schliefen. Denn bald würde die gute Ida sie wecken und die Vorhänge zur Seite schieben, um den Tag hineinzulassen, der ihnen mit seinen ersten Stunden schon die Kindlichkeit, in der sie im Schlaf noch ruhten, aus dem Gesicht wischen würde. Aber jetzt lagen sie noch friedlich und still. Wie tot lagen sie da. Aber die nach Milch und Schlaf duftende Dunkelheit war voller Träume, die wie Spinnweben die Zimmer durchspannen, die sie sich von den Schultern streifte, als sie ins Erdgeschoss ging und das Schloss verließ, in den gleißenden Morgen trat, die Schuhe abstreifte und barfuß durch das taufeuchte Gras hinter das Gebäude ging, um die großen Steine einzusammeln, die dort aus der Mauer gefallen auf der Erde lagen, und sie sich in die Taschen ihrer Strickjacke steckte, bevor sie hinunterging zum See, dessen glatte Oberfläche, die großen grünen Kronen der Bäume und den Himmel spiegelte und nur manchmal von einem Vogel durchquert oder einem aus dem Wasser schnellenden Fisch durchbrochen wurde, bis sie einen Schritt hineinging und noch einen, bis sie das Versinken ihrer Füße im schlammig weichen Boden und das Gewicht der Steine in ihren Jackentaschen spürte, bis sie das Wasser umschloss, als kehre sie zurück. Träume. Der Baron erfuhr erst einen Tag nach der kaiserlichen Proklamation, dass Krieg herrschte. Er hatte die Tageszeitung, die nachmittags aus der Hauptstadt gekommen war, wie immer erst am nächsten Morgen gelesen. Aber auch da hatte er es kaum glauben können. Obwohl zu oberst in dicken schwarzen Lettern »An meine Völker« und am Ende der Name seiner apostolischen Majestät selbst stand. Das Kriegsgeflüster, das über die Jahre immer lauter geworden war, das sich wie ein Lauffeuer über den Globus verbreitet und von einem Krieg gekündet hatte, der scheinbar mehr Helden als der Trojanische hervorbringen sollte, hatte es nicht durch den dichten Wald geschafft, der das Schloss umgab. Im Innern seiner Mauern lebte man noch immer in einer Zeit, in der ein Krieg undenkbar, das Ende der Monarchie unvorstellbar war. Doch der Baron lebte nicht nur in der Vergangenheit. Seit Marias Tod lebte er auch allein. Frau Virag hatte er zurück nach Petsch geschickt, die Kinder in katholische Einrichtungen in den vornehmen Außenbezirken Wiens. Die Verwaltung seiner Geschäfte und Ländereien hatte er einem jungen, aufstrebenden Geschäftsmann aus Petsch übertragen, der sich für seine höchstens mittelmäßige Arbeit regelmäßig und ohne Schandors Wissen ordentliche Boni auszahlte. Schandor brachte die Tage unterdessen mit Trinken herum. Der Alkohol half gegen das Gefühl, trotz des Baronats und des Reichtums, trotz der langjährigen strikten Routine, trotz der Anzüge aus Merino-Wolle und der Seidenkrawatten, dem Leben nicht gewachsen zu sein. Und er dämpfte die Trauer um seine verstorbene Ehefrau, deren Tod er sich mehr als einmal gewünscht hatte, nun aber, wie in einem tragischen Liebesroman, unter ihrem Porträt kniend, bitterlich beweinte. Wie seltsam der Tod war und wie leicht er das Leben durcheinanderbringen konnte. Während ihr Vater betrunken durch die Flure des Schlosses tappte, Unikum trank wie Wasser und schlief, wo ihn der Alkohol gerade niederstreckte, führte Ilona nun endlich das Leben, nach dem sie sich seit Jahren gesehnt hatte. Der Wald und seine Wesen waren nur noch eine vage Erinnerung, so unbestimmbar wie die Wahrnehmungen zwischen Traum und Wirklichkeit. Zum ersten Mal war sie umgeben von anderen Mädchen. Auf einmal konnte sie sich austauschen und schamlos fragen, was sie seit Jahren hatte wissen wollen. Plötzlich konnte sie lachen und träumen. Und wie sie träumte. Bei Tag und bei Nacht. Aber vor allem abends, nachdem die Nonnen von Zimmer zu Zimmer gegangen waren und das Licht gelöscht hatten. Dann lagen die Mädchen in ihren schmalen Betten und sprachen in die Dunkelheit hinein, vertrauten ihr ihre innersten Wünsche und Begierden, ihre dunkelsten Geheimnisse und peinlichsten Erlebnisse an. Lojosch dagegen genoss das Leben im Internat nicht. Er fühlte sich fremd inmitten dieser jungen Männer, die aus allem ein Duell machten und durch die Welt schritten, als seien sie aus Zinn, die ständig von dem kommenden Krieg sprachen, aus dem sie einst siegreich heimkehren würden, und von den Rundungen der Frauen. Auch Lojosch dachte, seit er im vergangenen Winter mit einem feuchtklebrigen Fleck in der Hose aufgewacht war, oft an Frauenkörper, doch wie seine Schulkameraden über sie redeten, widerte ihn an. Selbst dieser Bereich war bereits vom Krieg durchdrungen. Die Frauen galt es zu erobern und zu unterwerfen, und ihre Körper musste man mit dem Mut, jeden Widerstand zu brechen, wie ein Schlachtfeld bestürmen. Wenige Wochen nach seiner Ankunft sprach ihn ein Junge an, der ihm bisher noch nicht aufgefallen war. Er hatte kurzes, kastanienbraunes Haar, abstehende Ohren und sehr kleine Hände. Sie waren so klein, dass Lojosch kaum wagte, seine Rechte zu ergreifen, als ihm der Junge diese entgegenstreckte und sich als Kaspar vorstellte. Er fragte ihn, ob er schon lange im Internat sei.
»Schon eine ganze Weile, aber zum Glück nicht mehr lang«, sagte Kaspar. Seine Stimme erinnerte Lojosch an ein kleines, graues, herzloses Tier.
»Wieso nicht mehr lang?«
»Na, weil uns das Vaterland bald braucht. Mein Vater sagt, der Krieg steht schon vor den Toren Europas.«
Lojosch versuchte, sich ihn vorzustellen, den Krieg vor den Toren Europas, aber es gelang ihm nicht. Nicht einmal von Europa hatte er ein klares Bild. Alles, was er wirklich kannte, war die Monarchie. Er kannte ihre Grenzen und Sprachen, ihre Völker und Flüsse, ihre Berge und Schlachten. All diese Dinge, die sein Land ausmachten, machten auch ihn aus, waren ein Teil seiner Familie und seiner Geschichte. Ein Teil von ihm, ohne den er gar nicht denkbar gewesen wäre. Europa dagegen war nur ein Wort. »Wieso weiß dein Vater, dass der Krieg dort steht?«
»Er kennt seine Majestät und seine Majestät weiß alles.«
Lojosch nickte. Wenn der Kaiser das sagte, musste es stimmen. Dann stand der Krieg also tatsächlich vor den Toren Europas. Ein wenig fürchtete er sich, aber er ließ sich nichts anmerken und nickte eifrig, als Kaspar ihn fragte, ob er auch zur Ruine kommen wolle. Die Ruine war eine ehemalige Kapelle, deren Dach eingestürzt war und in deren Mitte ein Nussbaum wuchs.
Er warf seinen Schatten über die Steinmauer auf die angrenzende Weide. Im Sommer grasten dort die Schafe. Kaspar ging vor. Er hatte sehr schmale, knochige Schultern. Es hätte Lojosch nicht gewundert, wenn er keinen Schatten gehabt hätte. Sie sprachen nicht, man hörte nur das Gezwitscher der unsichtbaren Vögel und das Knirschen des Kieses unter ihren Schuhen. Das Geräusch beunruhigte Lojosch, gab ihm das Gefühl, er gehe auf gepanzerten Käfern. Vor der Ruine, die so dicht von Efeu umrankt war, dass man die Mauer darunter kaum mehr sah, standen zwei weitere Jungen, deren Namen Lojosch noch nicht kannte. Einer der beiden hielt eine lange weiße Kerze in der Hand. Er war blond, hochgewachsen und hatte einen so ausgeprägten Kiefer, dass sich Lojosch sicher war, er könne Steine zerbeißen. Der andere hatte ein plattes, rundes Gesicht, kleine Augen und blutige Lippen, auf denen er ununterbrochen herumkaute. Der Blonde hieß Melka, der andere Balthasar. Die Kerze irritierte Lojosch dermaßen, dass er lachen musste. Sie schien vollkommen fremd und fehl am Platz, kam ihm wie etwas vor, das der Junge aus einer anderen Welt hatte mitgehen lassen und das nun das Gleichgewicht dieses hellen, warmen Maitags störte.
»Was lachst du so?« fragte Melka.
»Wegen der Kerze. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der am helllichten Tag mit einer Kerze durch den Garten läuft.«
»Ach so«, sagte Melka grinsend, »die ist für dich.«
Die Hochzeit war himmlisch und fiel in den Sommer der Schlacht um Verdun. Warm waren die Tage, so dass man auch abends noch draußen sitzen konnte, in der schönen grünen Dämmerung, während die Granaten Verdun in eine Kraterlandschaft verwandelten. Die Jungen, die kaum älter waren als Lojosch, fühlten sich tatsächlich wie auf einem fremden Stern. Im Durchschnitt überlebten sie 14 Tage an der Front. 14 Tage nach der Hochzeit hatten sich Ilona und Kurt immer noch nicht aneinander gewöhnt. Nach der Zeit mit den Nonnen war es seltsam, mit einem Mann zusammenzuleben. Es kam ihr vor, als würde er einer anderen Spezies angehören, und die Wohnung in Berlin, die nun ihr gemeinsames Zuhause war, fühlte sich kein bisschen danach an. In der einbrechenden Dunkelheit aber ging es ihnen beiden gut. In ihr war es, wie früher im Schlafsaal, leicht, sich zu unterhalten. Sie sprachen viel über den Krieg, praktisch ausschließlich, als wäre er das einzige Thema, das sie auf ihre Insel der Einsamkeit hatten mitnehmen können. Ilona fürchtete sich vor dem Krieg, so sehr, dass sie, seit sie beschlossen hatte, mit Kurt zusammenzuleben, nicht mehr richtig atmen konnte vor Furcht. Kurt war Pazifist. Die allgemeine Euphorie hatte ihn nur kurz anstecken können. Auch Ilona war gegen den Krieg. Doch gleichzeitig verachtete sie Kurt dafür, dass er sich vor dem Dienst drückte. Das lag einerseits daran, dass ihr Mann die Furcht mit ihr teilte, statt ihr etwas entgegenzusetzen, andererseits an der Tatsache, dass sie Männer in blutbefleckten Uniformen unglaublich attraktiv fand. Kurt gab sie sich lustlos und fast etwas widerwillig hin. Dennoch erahnte er die Fantasien, die tief in ihrem Innern lagen, irgendwo zwischen ihren Eingeweiden, an einem Ort, den sie selbst nicht kannte. Schon bei ihrer ersten Begegnung auf dem Ball hatte er sie erahnt, als Ilona unter dem hohen, dunklen Fenster gestanden hatte, in dem sich der prunkvolle Kronleuchter spiegelte. Ihr Leben lang hatte sie von solchen Bällen geträumt, und nun, da sie an ihnen teilnehmen konnte, waren sie ihr eine ebenso große Qual wie einst ihrer Mutter. In solchen Augenblicken, wenn sie allein am Rand stand und der ersten Wiener Gesellschaft dabei zusah, wie sie sich zur Musik im Kreis drehte, vermisste sie Maria am meisten. Wie viel sie gegeben hätte, um den Bällen entfliehen und wieder vor dem Kamin im Waldschloss sitzen zu können, während Maria von den Abenteuern Hajulasars erzählte. In solche Gedanken war sie versunken, als sie plötzlich ein junger Mann zum Tanz aufforderte. Halt, nicht irgendein Mann, der junge Kurt von Bleichröder, dessen Großvater Privatbankier und Freund Bismarcks gewesen war. Aber konnte das sein? War es wirklich wahr, dass der Enkel des Bankiers, der zu seinen Lebzeiten einer der reichsten Männer der Erde gewesen war, sie um einen Tanz bat? Ja, so war es tatsächlich. Kurt hatte sie gesehen und sofort gewusst, dass dies die Frau war, die er heiraten würde. Sie war schön, keine Frage. Aber es waren nicht die glänzenden, dunklen Haare, der schmale, helle Hals, die kleinen Muschelohren oder die spitze Nase, die ihn in ihren Bann zogen. Was ihn an sie fesselte, war das Erdige und Moosige, das an ihr haftete, ohne dass er hätte sagen können, warum. Sie war weder schmutzig, noch roch sie danach. Dachte er aber an ihre Kindheit, so stellte er sich immer vor, sie sei im Unterholz eines dichten, dunklen Waldes aufgewachsen. 6 Wochen nach ihrem ersten Tanz heirateten sie. Lajos erduldete weiterhin das Leben im Internat. Seit seiner Ankunft, kurz nach dem Tod seiner Mutter, hatte er es nicht mehr verlassen, denn er wagte es nicht, in den Sommerferien ins Waldschloss zurückzukehren. Er war überzeugt, sein Vater würde es ihm sofort ansehen. Obwohl er sich mehrmals täglich in den Waschraum schlich, um sich mit der groben Rosshaarbürste unter eiskaltem Wasser von Kopf bis Fuß abzuschrubben. Obwohl seine Haut wund und rot und das Tragen der Schuluniform zur Qual geworden war. Obwohl er sich täglich die Achseln und Schamhaare rasierte. Während des Unterrichts träumte er mit stumpfem Blick vor sich hin. In seiner Vorstellung quälte er seine Kameraden und Lehrer auf alle erdenkliche Arten. Er kreuzigte und räderte sie, er schmorte sie über riesigen Scheiterhaufen und warf sie anschließend mit vor Hitze blubbernder Haut in eiskalte Wasserbecken. Er zog ihnen die Haut ab, beträufelte ihr nacktes Fleisch mit Zitronensaft, bestreute es mit Salz und warf sie den Ratten und Raben zum Fraß vor. Oder er köpfte sie ganz einfach, wie es Hajo Lazar mit den Osmanen gemacht hatte. Im Schlaf weinte er so laut, dass die anderen wach wurden und ihm sein Kissen ins Gesicht drückten, bis er ruhig war. Aufatmen konnte Lajos nur in den Sommerferien, wenn seine Kameraden nach Hause fuhren und das Internat verlassen unter der großen Sonne lag. Dann verbrachte er die langen Tage im weitläufigen Garten und dachte darüber nach, dass die Vergänglichkeit das größte Unglück war, eine Welt ohne sie aber unerträglich wäre. Wenn er jedoch im Schatten eines der Birnbäume lag und das Zirpen der Zikaden hörte und den blauen Himmel durch die Zweige sah, dann wünschte er sich, die Zeit würde sich neben ihn ins Gras legen und müsse niemals weiterschreiten. Und studierte er die langen blauen Käfer mit den schwarzen Rückenflecken, wünschte er, wie sie, ein Teil der Natur zu sein. Er wollte alles sein, ein Baum, ein Halm, ein Fluss, ein Mond. Nur kein Mensch mehr. Über solche Dinge dachte Lajos während der trägen Sommertage nach. Und dann zeichnete er die blauen Käfer ab, um sich in den kalten Monaten besser an sie erinnern zu können. Während Ilona damit beschäftigt war, sich in ihrem neuen Leben zurechtzufinden, wütete in Europa weiter der Krieg, über den sie und Kurt zwar sprachen, aber vor allem, weil es so einfach und unpersönlich war. Der Krieg war Allgemeingut und ein besseres Gesprächsthema als das Wetter. Wenn sie aber in der Dämmerung saßen und sich darüber unterhielten, dachten sie beide unaufhörlich über die Dinge nach, die sie eigentlich beschäftigten, und über die Fragen, die sie sich nicht zu stellen trauten. Wie sollten sie miteinander umgehen, nebeneinander schlafen, voreinander essen und voneinander denken? Und vor allem, wie sollten sie miteinander Sex haben? Das war die große Frage, die alles andere überschattete, selbst den Krieg. Mit dem nahenden Ende des Kriegs endete auch Lajos Internatszeit. Er kehrte zurück ins Waldschloss, wo ihn, außer den Geistern, Erinnerungen und leeren Flaschen, niemand erwartete. Während er durch die verwaisten Zimmer und Gänge ging, wusste er, dass er seinen Vater irgendwo finden würde. Ungewaschen und bewusstlos oder gelb und tot, und er wusste nun auch, wie sich sein Vater gefühlt haben musste, damals, als er viel zu früh Herr des Hauses geworden war. Er schritt durch das verlassene Schloss und sammelte all die Flaschen auf, vor denen der einzige Diener, der verblieben war, längst kapituliert hatte. Und dabei kam es Lajos vor, als sei auch sein Vater schon gestorben. Doch dann lag er vor ihm. Der Mann, vor dem er sich ein Leben lang gefürchtet hatte. Bewusstlos lag er auf dem handgewebten Teppich, die Arme um die angezogenen Beine geschlungen wie ein frierendes, ängstliches Kind. Sein Gesicht aber glich dem eines alten Mannes und war von roten Adern und tiefen Falten durchzogen. Er musste schon lange bewusstlos sein,
denn das Erbrochene, in dem er lag, war bereits angetrocknet und der beißende Gestank erfüllte das ganze Zimmer. Loyos stellte die Flaschen, die er in den Händen trug, neben seinem Vater auf den Boden. Dann ging er vor ihm in die Hocke und berührte ihn an der Schulter. Einen kurzen Augenblick dachte er, dass er sich vielleicht geirrt hatte und der Vater doch schon tot war. Aber dann sah er, dass er atmete und schüttelte seine Schulter, um ihn zu wecken. Es dauerte lange, bis Chandor die Augen öffnete, so als hätte sich das Leben tief in sein Inneres zurückgezogen. Und auch als er sich schließlich aufgerichtet und »Grüß dich, mein Junge« gesagt hatte, war es, als sei ein Teil von ihm noch immer irgendwo verschüttet. Das Gefühl, sein Vater sei tot, blieb. Chandor, der einst ein so eleganter Mann gewesen war, dass man sich in seiner Gegenwart stets geschämt hatte, war nun ein Wrack. Schon vormittags schleppte er sich betrunken durchs Schloss, wobei er den Unikum immer aus einer Porzellantasse trank, um Schein und Würde zu wahren. Dabei war es gerade dieses Festhalten an der Vergangenheit und der längst im Alkohol ertränkten alten, eleganten Version seiner selbst, das jegliche Form der Würde auslöschte. Doch auch Lojosch konnte sich von dem Bild, das er sich als Kind von seinem Vater gemacht hatte, nicht lösen. Noch immer war es ihm völlig unmöglich, ihm zu widersprechen. Selbst wenn er nur sinnlose, betrunkene Gedanken von sich gab oder ihn und seine Schwester für Marias Tod verantwortlich machte. Manchmal beschlich ihn sogar das Gefühl, sein Vater spiele das alles nur, um ihn zu testen oder aus unerklärlichen Gründen hinters Licht zu führen. Aber dann fand er ihn wieder unter dem Flügel oder im Rosenbeet liegen, mit eingenässten Hosen und zerschnittenen Handflächen, die er ihm immer wieder verband. 3 Wochen später endete der Krieg mit dem Untergang der Habsburger Monarchie und der Erfüllung von Gavrilo Princips Traum, der nach der Ermordung des Thronfolgerpaars in einer engen, feuchten Zelle in völliger Einsamkeit und Finsternis angekettet worden war, mehrfach versucht hatte, sich das Leben zu nehmen, auch noch, als man ihm aufgrund seines gesundheitlichen Verfalls einen Arm hatte amputieren müssen und mit dem Stiel eines Löffels die Worte »Unsere Geister schleichen durch Wien und raunen durch die Paläste und lassen die Herren erzittern« in die Wand geritzt hatte. Unglücklicherweise erlebte der junge Mann das Ende der ihm so verhassten Monarchie nicht mehr. Er löste ihn seine Tuberkuloseerkrankung, von der er schon zur Zeit des Attentats gewusst hatte, doch 7 Monate zu früh von seinen Leiden. Für Lojosch war das Ende des Kaiserreichs die einzig logische Folge. Den Verfall seines Vaters hatte er stets als dessen Verkörperung angesehen. Dennoch erschütterte ihn das Auseinanderbrechen der ihm bekannten Welt. Es kam ihm vor, als würde alles in sich zusammenfallen, als würde die Mitte nicht mehr halten, als wäre er Teil einer Welt, die es nicht mehr gab. Eines Morgens fand Bela den jungen Baron mit aschfahlem Gesicht und aufgeplatzter Schläfe bewusstlos im Badezimmer. Der herbeigerufene Dr. Törek war zwar wie immer ratlos, verordnete Lojosch aber eine 5-wöchige Kur in Hewis. Traditionsbewusst wie der Vater bewohnte er das schmale Backsteinhaus in der Kastanienallee. Anfangs hatte er sich gegen den Ratschlag des Doktors gesträubt, doch nun, da sein kranker Vater und die unzähligen leeren Flaschen weit weg waren, war er froh, auf ihn gehört zu haben. Ein wenig war es, als hätte er sich nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich von allem im Waldschloss entfernt, kam es ihm doch vor, als sei er wieder das Kind, das mit dem Zeitungsfoto der Titanic unter dem Kissen davon träumt, in See zu stechen und alles hinter sich zu lassen. Als in der 2. Woche ein Wagen vor dem gegenüberliegenden Haus hielt und der Fahrer einer jungen Frau die Tür öffnete, kehrte sogar das Fieber seiner Kindheit wieder. Obwohl er in den 6 Jahren, die sie sich nicht gesehen hatten, jeden Abend imaginäre Gespräche mit ihr geführt hatte, obwohl er ihr in seiner Vorstellung all seine Ängste und Sorgen anvertraut hatte und glaubte, sie besser als jeden anderen Menschen zu kennen, wagte er es nicht, hinüberzugehen und sie um einen Spaziergang zu bitten. Dabei wäre es so einfach gewesen. Er hätte sie ja nicht mal darum bitten müssen, hatten sie sich doch bereits vor 6 Jahren dazu verabredet. Aber natürlich bedeutete das nichts. Sie waren Kinder gewesen damals,
Nichts als ratlose, dumme Kinder. Wahrscheinlich wusste sie gar nicht mehr, wer er war. Was erwartete er auch? Sie hatten ja nur einmal miteinander gesprochen. Mit wie vielen Menschen sprach man schon, ohne sich je an sie zu erinnern? Wie vielen Gesichtern begegnete man täglich, vor allem in den Straßen Wiens? Und was war da schon eines, das man zuletzt vor dem Krieg gesehen hatte? Dennoch, ein Funke Hoffnung blieb. In der dritten Woche wachte Lojosch mitten in der Nacht in einem roten Zimmer voller tanzender Schatten auf. Einen Moment glaubte er, er träume, denn seit dem Ausbruch des Fiebers lief er im Traum häufig durch brennende Wälder. Als er aber ans Fenster trat und sah, dass das ganze Grünfeldsche Haus in Flammen stand und ihm die Hitze mit einer für Träume unmöglichen Wucht entgegenschlug, wusste er, dass es ernst war. Sofort zog er sich an und rannte hinaus, um sich für Lilli Grünfeld ins Feuer zu stürzen. Glücklicherweise stand diese in sicherem Abstand auf der Straße, neben ihr der Vater, der fassungslos in die Flammen starrte und darin in einem Augenblick unheimlicher Weitsicht all die Schrecken sah, die die nahe Zukunft bringen würde. Noch Tage später sprach und aß er nicht. Lilli und Lojosch unterhielten sich dafür so lebhaft, als müssten sie all die aufgestauten Worte der letzten 6 Jahre loswerden. Selbst spät in der Nacht flossen sie noch durch die dünne Wand, die ihre Betten voneinander trennte, denn Lilli und ihr Vater hatten nach dem Brand in den leeren Zimmern des Backsteinhauses Zuflucht gefunden, wobei der Vater natürlicherweise das Zimmer der Eltern und Lilli jenes von Lojoschs Schwester bezogen hatte. Während Herr Grünfeld die Behörden davon zu überzeugen versuchte, der Brand sei von Kommunisten gelegt worden, die in ganz Europa den Umsturz planten, ließ Lojoschs Fieber langsam nach. Hatte er sich zu Beginn nicht einmal im selben Raum wie Lilli aufhalten können, ohne von Atemnot, Schluckbeschwerden und Schweißausbrüchen heimgesucht zu werden, konnte er mittlerweile von Angesicht zu Angesicht mit ihr sprechen. Auch wurde er, wenn er sie im Zimmer nebenan singen hörte, nur noch selten bewusstlos. Am 2. Advent wachte Lojosch aus einem Traum auf, in dem der Waffenstillstand nur ein Streich gewesen war, den die alten Landesväter ihren Bürgern aus Langeweile gespielt hatten. Belustigt gruben sie die Toten aus, steckten sie wieder in ihre blutverschmierten Uniformen und schickten sie mit einer Handvoll Granaten zurück an die Front. Als er aufwachte und statt des schallenden Gelächters der Machthaber hörte, wie Lilli O Tannenbaum sang, putzte er sich schnell die Zähne, verließ sein Zimmer, trat, ohne anzuklopfen, in ihres und küsste sie. Die Hochzeitsreise begann gut. Sie hatten ein Zugabteil für sich allein. Die ruhig dahinziehende Landschaft war weit und grün und die Vorfreude endlos. Die letzten Monate waren zwar aufregend und schön, aber auch sehr anstrengend gewesen. Lilli und ihr Vater hatten bis zur Hochzeit Ende Mai im Backsteinhaus gewohnt, weil Herr Grünfeld die Behörden weiter davon zu überzeugen versuchte, seinem Verdacht auf Brandstiftung nachzugehen. Das Haus ließ er währenddessen abgebrannt stehen, als wolle er damit ein Zeichen setzen. Eigentlich hatte er jedoch schlicht zu wenig Geld, um den Wiederaufbau zu finanzieren. Denn während der Kriegsjahre hatte sich niemand für die Produkte seiner Spitzenfabrik interessiert. Während Herr Grünfeld also unermüdlich für Gerechtigkeit kämpfte und sich Lilli darum kümmerte, dass er trotzdem noch aß und hin und wieder schlief, pendelte Lojosch zwischen Himmel und Hölle hin und her. Der Himmel war das Backsteinhaus in Hewies, das er sich ohne Lilli gar nicht mehr vorstellen konnte, die Hölle das Waldschloss, in dem der Vater, den Gespenstern gleich, aschfarben und mager zwischen den Alkoholflaschen umherwandelte.
Max von Pufendorf las die 4. von 15 Folgen aus dem Roman Lazar von Nelio Biedermann. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen, das Hörbuch bei Argon. Diese Folge finden Sie 7 Tage lang bei uns im Internet, ndr.de/kultur und in unserer NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Tarek Yusbashi. Das Sturmtief Elli soll von heute Abend an viel Schnee nach Norddeutschland bringen. Bis morgen Mittag sind verbreitet bis zu 15 cm Neuschnee angesagt. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Karen Busche.
Fast im gesamten Nordwesten von Niedersachsen fällt wegen Schnee und Glätte bereits heute die Schule aus, weil die Busse nicht fahren können. Von der Küste übers Ammerland bis nach Südoldenburg, das Emsland und die Grafschaft. Stattdessen wird meist auf Distanzunterricht umgestellt. Auch auf Föhr und Amrum bleiben die Klassenzimmer heute leer. Morgen könnten auch Schulen in Hamburg betroffen sein. Wetterexperten erwarten, dass das Tief Elli von heute Abend an neuen Schnee bringt. Außerdem soll es stürmisch werden. Die Deutsche Bahn schränkt deshalb vorsorglich den Fernverkehr im Norden ein. Die Zugbindung wurde aufgehoben.
Die US-Regierung plant, mit Dänemark über seine Besitzansprüche auf Grönland zu sprechen. Außenminister Rubio will sich kommende Woche mit seinem dänischen Amtskollegen Rasmussen treffen.